Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Es war ein Wochenende, das ganz im Zeichen des Klimaschutzes stand. Der aufwendig inszenierten Vorstellung des Maßnahmenpaketes von Union und SPD für mehr Klimaschutz folgten Ernüchterung und Kritik als Reaktion darauf. Heute kündigten die Grünen Widerstand im Bundesrat an. Unser erstes Thema gleich. Wir befassen uns mit den nun leiseren Tönen außerdem aus Teheran, wo jetzt sogar von einem Friedensplan für die Straße von Hormus die Rede ist. Tausende Touristen bangen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz des Reiseanbieters Thomas Cook. Und der erste Deutsche im Weltraum, Sigmund Jähn, ist tot. Auf sein Leben blicken wir im Verlauf dieser Sendung zurück. Beginnen wollen wir aber mit den Reaktionen auf das Maßnahmenpaket der Bundesregierung für mehr Klimaschutz vom Freitag. Denn diese Reaktionen reißen nicht ab und sie sind selten wohlwollend. Klimaaktivisten und Wissenschaftler haben schon am Freitag vor allem den eher bescheidenen Einstiegspreis für Kohlendioxid scharf kritisiert. Die Opposition sieht das in weiten Teilen auch so. Und die Grünen wollen das Klimapaket im Bundesrat nachbessern. Kai Clement berichtet.
Das ist doch ein Treppenwitz.
Hörbar erbost. Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident Baden-Württembergs beim Landesparteitag in Sindelfingen. Nicht nur ihm passen die Ergebnisse der Großen Koalition nicht. Jürgen Trittin sagte, die habe mit ihrem Klimapaket eine historische Chance völlig vergeigt. Grünen Co-Chefin Annalena Baerbock hat jetzt angekündigt, den Bundesrat für Nachbesserungen nutzen zu wollen. Denn was beschlossen worden sei, reiche definitiv nicht aus, um die Ziele von Paris zu einer geringeren Erderwärmung zu erreichen. Die Kritik gilt den Bereichen Verkehr, den Restriktionen beim Ausbau der Windenergie an Land sowie dem niedrigen CO2-Einstiegspreis, so auch Kretschmann.
In der Schweiz liegt der Preis pro Tonne CO2 bei 80 Euro, in Schweden bei 115 und bei uns sollen 10 Euro reichen.
Ganz anders dagegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU. Er spricht in der Bild am Sonntag von sehr rabiaten Maßnahmen. Auch nützten günstigere Bahntickets nichts, wenn man von Dresden nach Düsseldorf 6 Stunden mit dem Zug brauche. Von Baden-Württemberg bis Schleswig-Holstein sind die Grünen derzeit in 9 von 16 Landesregierungen vertreten. Allerdings gilt im Bundesrat eine sogenannte einheitliche Stimmabgabe. Die Grünen müssten sich dafür mit ihren jeweiligen Koalitionspartnern von CDU über SPD bis Linke einigen, wie sie denn in der Ländervertretung abstimmen wollen. Grünen-Chefin Baerbock hat auf Anträge verwiesen, die bereits vorlägen, etwa zu einem stärkeren Ausbau der Windenergie an Land. Hier sieht die Große Koalition mindestens 1000 Meter Abstand zu Wohngebieten vor. Auch gäbe es aus Schleswig-Holstein bereits einen Antrag für einen wirksamen CO2-Preis. Bundeskanzlerin Merkel hat am Freitag, als sie das Eckpunktepapier vorstellte, erklärt, dass das wohl noch nicht das letzte Wort sei.
Den Diskussionen will ich aber heute nicht vorgreifen. Also da stehen uns sicherlich nicht einfache Gesetzgebungsprozesse vor, aber mit Recht hat man von der Regierung erstmal erwartet, dass sie ihre Vorstellungen auf den Tisch legt. Und das ist nicht die vorderste Aufgabe der Opposition, sondern es ist die Aufgabe der Regierung.
CSU-Chef Söder hat in das Eckpunktepapier einen Satz aufnehmen lassen, wonach in Bayern die schärferen Regeln für neue Windräder nicht angetastet werden. Ein Punkt, der den Grünen gar nicht passt. Trotz so grundsätzlicher Meinungsverschiedenheiten hat sich jetzt CSU-Vize Manfred Weber dafür ausgesprochen, auf Bundesebene eine Koalition vorzugsweise mit den Grünen anzustreben. Weber sagte der Welt am Sonntag, das werde sicher anstrengend, aber langfristig sei die Große Koalition kein Zukunftsprojekt. Dennoch solle die seiner Vorstellung nach zunächst noch regulär bis 2021 weitermachen.
Der Bericht von Kai Clement, in dem die geplante Förderung des Bahnverkehrs in Deutschland auch erwähnt wurde. Und tatsächlich soll dies eine der Kernmaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes werden. Das Spitzenpersonal der Bahn freut sich und kündigt neben günstigeren Preisen für Fahrgäste auch einen massiven Ausbau der Infrastruktur an und spart dabei nicht mit Superlativen. Johannes Frevel mit den Einzelheiten.
Keine Fahrpreiserhöhung im Dezember und zudem ein Ticketabschlag von rund 10%. Sobald der Gesetzgeber die Mehrwertsteuer für Bahntickets von 19% auf 7% senkt, die Deutsche Bahn will ihre Fahrgastzahlen stark steigern und auch bei Gütern deutlich mehr Verkehr auf die Schiene holen. Bis 2030 sollen insgesamt 86 Milliarden Euro in ein besseres Netz und mehr Züge fließen. 24 Milliarden davon muss die Bahn selbst bezahlen, kann nach den Klimabeschlüssen aber nun insgesamt auch 20 Milliarden Euro mehr aus dem Bundeshaushalt erwarten. Bahnchef Richard Lutz sprach vom größten Investitionsprogramm seit mehr als 180 Jahren und sagte bei einer Telefonpressekonferenz in Berlin:
Wir spielen nun voll auf Angriff und Ausbau, um massiv Verkehr auf die Schiene verlagern zu können. Wir sprechen über nicht mehr und nicht weniger als einen Wendepunkt in der Wahrnehmung der Eisenbahn in Deutschland. Wir sind unverzichtbarer Teil der nationalen Anstrengung, die nun nötig ist, um Deutschlands Beitrag im Kampf gegen die Erderwärmung und den Klimawandel zu leisten.
In den vergangenen Jahrzehnten hat die Bahn 70% CO2 eingespart. Der Fernverkehr fährt bereits komplett mit Ökostrom. In den nächsten Jahren werden nicht nur Weichen gewechselt, Schienen getauscht und 2000 Brücken erneuert. Bahninfrastrukturvorstand Ronald Pofalla ordnet die Rolle der Bahn bei Klimaschutz und Verkehrswende ein.
Das ist deshalb besonders wichtig, da das Bahnnetz das Rückgrat der Mobilitätswende ist. Ohne massive Investitionen in die Schiene droht die Mobilitätswende zu scheitern. Wir müssen hier mit der digitalen Schiene Deutschland, so schnell es irgend geht, eine grundlegende Transformation des Bahnsystems starten. Bis zu einem Drittel mehr Kapazität erwarten wir uns hiervon auf dem Netz. Dazu kommt mehr Pünktlichkeit, mehr Zuverlässigkeit und die Entwicklung einer Zukunftstechnologie, um die man uns in ganz Europa, vielleicht weltweit, beneiden wird.
Im Fernverkehr soll die Zahl der Fahrgäste in den nächsten 10 Jahren verdoppelt werden, im Nahverkehr vor allem bei Arbeitspendlern um 1 Milliarde steigen. Die Bahn rechnet allein durch die Mehrwertsteuersenkung mit jährlich mindestens 5 Millionen mehr Fahrgästen im Fernverkehr. Bahnchef Richard Lutz kündigt ein milliardenschweres Einkaufsprogramm an, um vor allem zwischen Berlin und München sowie Köln-Rhein-Main 2022 weitere Hochgeschwindigkeitszüge auf die Strecke zu schicken.
Mehr Fahrgäste brauchen mehr Sitzplätze. Deshalb stocken wir unsere Zugflotte noch weiter auf und bestellen 30 zusätzliche Züge für den Hochgeschwindigkeitsverkehr. Da sind über 13.000 weitere Sitzplätze pro Tag. Ab 2022 sollen die zusätzlichen Züge auf unseren Schnellfahrstrecken zum Einsatz kommen und mit Tempo 300 das Angebot für die Reisenden deutlich verbessern.
30 deutsche Großstädte will die Bahn im Halbstundentakt, europäische Metropolen mindestens stündlich mit Zügen verbinden. Dadurch soll Verkehr massiv auf die Schiene verlagert werden.
Vor einer Woche schien sich die Lage rund um den Persischen Golf dramatisch zuzuspitzen nach dem Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien. Über die Hintergründe ist man seitdem nicht viel schlauer geworden. Riad und Washington machen Iran verantwortlich. Dieser weist das zurück und kündigt seinerseits nach einer Verstärkung von US-Truppen im Nahen Osten durchaus überraschend jetzt eine Friedensinitiative für die Region an. Die Einzelheiten hat Michael Lehmann.
Wenn der Iran angegriffen wird, werde er massiv zurückschlagen. Dann werde das Land des Angreifers zum Hauptschlachtfeld. Diese martialischen Worte des Kommandeurs der iranischen Revolutionsgarden Salami sind kaum Verhalt. Da versucht der iranische Präsident Hassan Rouhani mit deutlich ruhigeren Tönen die Lage irgendwie doch auch wieder zu entspannen. Natürlich ganz im Sinne des Iran. Bei einer Militärparade heute Morgen in Teheran sprach Rouhani über eine Art Friedensplan, die der Iran kommende Woche in New York präsentieren wolle. Bei der diesjährigen Versammlung der Vereinten Nationen werden wir der Welt einen Plan unter dem Motto Hoffnung, Hormus und Frieden für die Region vorstellen. In den kommenden Tagen wird das sein in New York. Der iranische Präsident wandte sich in der Ansprache an das eigene Volk und an andere Länder mit einer eher zahm formulierten Kritik an der verstärkten Militärpräsenz der USA und anderer westlicher Staaten. Diese könnten, so Rouhani, Probleme erzeugen und Unsicherheit für den Iran und die gesamte Region bringen. Daher wolle der Iran nun nach den Worten seines Präsidenten auch auf die Länder in der Nachbarschaft zugehen, mit denen es nicht nur im Streit ums Öl immer wieder Probleme gab. Der Iran sei da bereit, Fehler der Vergangenheit zu verzeihen. Welche Länder und welche Fehler genau er meint, sagte Rouhani allerdings nicht. Die Islamische Republik gibt bekannt, dass sie mit den Ländern in der Region zusammenarbeiten kann, um Sicherheit zu schaffen in der Region, am Persischen Golf und am Meer von Hormus. Zu erwarten ist, dass die Vertreter des Iran bei den Vereinten Nationen im Laufe der kommenden Woche ein wenig mehr Details erläutern, wie genau der Iran mit den Ländern der Golfregion und an der so wichtigen Ölroute auf der Straße von Hormus enger kooperieren will. Rouhani sagte heute, dass sein Land die Hand ausstrecken wolle. Etwas deutlicher fiel auch heute die Warnung des iranischen Präsidenten an die Länder aus, die, wie die USA, den Druck auf den Iran militärisch weiterhin hochhalten wollen. Wir sagen denjenigen, die die Islamische Republik Iran für die Ereignisse in der Region verantwortlich machen, wenn sie es ehrlich meinen und Sicherheit in der Region suchen, dann schicken sie nicht so viele Waffen hierher. Schaffen sie kein Wettrüsten in unserer Region. Die Botschaft des iranischen Präsidenten wenige Tage vor der erwarteten offiziellen Rede bei den Vereinten Nationen in New York also heißt im Kern vor allem, je weiter weg vom Iran die westlichen Staaten mit ihren Flugzeugen, Schiffen und modernen Waffen bleiben, umso mehr Sicherheit bedeutet das für die Golfregion. Dass sich genau diese Staaten nach zahlreichen iranischen Attacken gegen Öllieferungen aus dieser Region massive Sorgen machen, wird eines der ganz wichtigen Themen für die UN-Vollversammlung sein.
Michael Lehmann über den möglichen Friedensplan des Irans. Und wir gehen von einer Krisenregion in eine andere, die sich bis vor einigen Monaten kaum jemand als eine solche ausgemalt hätte. Die Millionenstadt Hongkong ist aber seit Mitte Juni Schauplatz teilweise massiver Proteste gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung. Diese hatte selbst relativ deutlich mit einer Intervention gedroht zwischendurch. Das scheint derzeit nicht anzustehen. Die Proteste gehen zwar weiter, aber mit aktuell weniger Teilnehmern. Alfred Schmidt berichtet.
Das jetzige Wochenende ist das 16. in Folge, an dem in verschiedenen Stadtteilen Demonstrationen und Kundgebungen stattfinden. Die Proteste haben sich im Vergleich zu den Demonstrationen von Juli und August deutlich abgeschwächt. An einem Protestmarsch in einem der Hongkonger Außenbezirke nahmen einige tausend Menschen teil. Eines der erklärten Ziele der Demonstrierenden war dabei, ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt, die von der Polizei ausgeht.
And the second reason is that to against the government, that yes, they don't agree with our five demand for the democracy.
Außerdem geht es uns darum, gegen die Regierung zu protestieren, sagt dieser Mann, weil die unsere fünf Forderungen für Demokratie ignoriert. Auf jeden Fall geht hier mehr Gewalt von der Polizei aus als umgekehrt. Wenn es Chaos gibt in der Gesellschaft, dann nicht wegen der Protestierenden, sondern wegen der Regierung und der Polizei. Der Marsch selbst ist friedlich verlaufen. Nur am Schluss lieferte sich die Polizei mit einigen Dutzend Protestierenden eine Auseinandersetzung. Dabei brannte eine Straßensperre. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Ähnlich verlief eine gewaltfreie Sitzblockade einiger hundert Menschen in einem Nachbarbezirk am Abend. Die Behörden hatten eine U-Bahn-Station gesperrt, in der ein Protest stattfinden sollte. Daraufhin versammelten sich Demonstrierende in einem angrenzenden Einkaufszentrum. Auch hier blieb es zunächst friedlich. Am späteren Abend allerdings rückten Polizeikräfte an, um das Zentrum zu räumen. Daraufhin gerieten Protestierende und Anwohner mit Polizeikräften aneinander. Zahlreiche Anwohner beschwerten sich später in sozialen Medien, die Polizei hätte einfach fernbleiben sollen. Etliche Anwohner demonstrierten auch ihre Einigkeit mit den Forderungen der Demokratiebewegung, also ein Ende und eine Untersuchung der bisherigen Polizeigewalt sowie freie Wahlen. Außerdem sollen die Behörden die Proteste nicht länger als Aufstand bezeichnen, weil Festgenommenen dann bis zu 10 Jahre Gefängnis drohen.
Im Zuge der Proteste in Hongkong war immer wieder auch der Flughafen dort involviert. Zwischenzeitlich waren sämtliche Flüge gestrichen. Dieses Los könnte jetzt mehr als eine 500.000 Touristen ereilen. In diesem Fall liegt das daran, dass der britische Reisekonzern Thomas Cook akut von einer Pleite bedroht ist und von der nicht klar ist, ob die noch verhindert werden kann. Imke Köhler.
Die Zitterpartie ist noch nicht vorbei, aber nun kann es tatsächlich nicht mehr lange dauern. Denn bis 7 Uhr Ortszeit, 8 Uhr deutscher Zeit am Montagmorgen, muss Thomas Cook den Ausgang der Gespräche bekannt geben. Bereits zuvor war ein Rettungspaket in Höhe von 900 Millionen Pfund ausgehandelt worden. Gelingt es nun, die Lücke von 200 Millionen Pfund zu schließen, stehen die Sanierungspläne für den kriselnden Konzern. Gelingt es nicht, steht er vor der Insolvenz. Thomas Cook ist der weltweit älteste Touristikkonzern und der zweitgrößte nach TUI. Zum Konzern gehören unter anderem Airlines, Hotels und Ferienressorts. Auch der deutsche Ferienflieger Condor gehört zu Thomas Cook. Insgesamt beschäftigt der Reiseanbieter rund 21.000 Mitarbeiter. Der Reisekonzern hat bis zuletzt mit seinem Großaktionär, dem chinesischen Mischkonzern Fosun, sowie mit Banken, Gläubigern und wohl auch der britischen Regierung gesprochen, immer in dem Bemühen, die noch benötigten 200 Millionen Pfund zu akquirieren. Außenminister Dominic Raab hielt sich diesbezüglich heute aber sehr bedeckt.
We don't systematically step in with the taxpayers' money when businesses are going under unless there's a good strategic national interest for doing so.
Wir springen nicht gezielt mit Steuergeldern ein, wenn Unternehmen untergehen. Es sei denn, es gibt ein strategisches nationales Interesse, dies zu tun, so Dominic Raab. Er machte aber deutlich, dass die britische Regierung Notfallpläne ausarbeitet, um gegebenenfalls gestrandete britische Urlauber wieder nach Hause zu holen. Es könnte für Großbritannien die größte Rückholaktion in Friedenszeiten werden. Insgesamt sind derzeit rund 600.000 Kunden mit Thomas Cook in der Welt unterwegs. Unter ihnen sind etwa 150.000 bis 160.000 Briten. Eine sehr hohe Zahl dürfte auch auf deutsche Urlauber entfallen. Konsequenzen der Krise sind jetzt schon spürbar. So konnte eine britische Reisegruppe zunächst ihr Hotel im tunesischen Ort Hammamet nicht verlassen. Das Hotelpersonal wollte die Gäste nicht abreisen lassen, aus Angst, vom Reiseveranstalter Thomas Cook kein Geld mehr zu erhalten. Gary Seal, der inzwischen zurück in Manchester ist, sprach mit der BBC über das, was sich gestern Abend in der Hotellobby abgespielt hat.
And we found out that an old lady just paid £2,500 under some duress to the reception. So that she can leave that night.
Wir fanden heraus, dass eine alte Dame gerade genötigt worden war, an der Rezeption 2.500 Pfund zu bezahlen, damit sie abreisen konnte. Im Laufe des Abends hat dann das Sicherheitspersonal die Eingangstüren blockiert und uns daran gehindert zu gehen. Wir wurden dort gefangen gehalten. Möglicherweise war das nicht der einzige Zwischenfall dieser Art. Im gleichen Hotel soll es später sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein.
Imke Köhler berichtete. Klima- und Umweltschutz sind in Deutschland seit Monaten eines der bestimmenden Themen. In Russland rückt es auch stärker in den Fokus, derzeit mit Blick auf den Abfall, vor allem dem aus der Hauptstadt. Und der soll nach dem Willen von Behörden in den Norden des Landes ausgelagert werden. Aber es gibt immer mehr Menschen, die das verhindern wollen. Christina Nagel.
Vor allem die russische Hauptstadt weiß nicht mehr, wohin mit ihrem Abfall. Die Mülldeponien quellen über, sie dehnen sich aus, rücken immer näher an bewohnte Gebiete heran. Weil sich dagegen zunehmend Protest regt, will die Stadtverwaltung den Müll künftig woanders verklappen, im hohen Norden des Landes, in dünn besiedeltem Gebiet. Doch die Pläne, im sumpfigen Waldgebiet von Schies eine riesige Deponie zu bauen, stoßen auf heftigen Widerstand. Vor Ort wurde ein Protestlager errichtet, Aktivisten blockieren die Zufahrtswege und sie rufen regelmäßig zu Demonstrationen auf. Landesweit sind an diesem Wochenende Tausende auf die Straße gegangen, um sich für ein, wie Olga Skolina es nennt, zivilisiertes Müllverarbeitungssystem stark zu machen. In der ganzen Welt ist Müll eine Ware, die Profit bringt. Bei uns ist Müll etwas, das die Umwelt verschmutzt, Krankheiten mit sich bringt und einen frühen Tod. Das Problem, es gibt so gut wie keine Mülltrennung. Ob Altreifen, Batterien, Medikamente oder Hausmüll, alles landet in der Regel auf einer Deponie, auf einem großen Haufen. In Chies soll der unsortierte Abfall in geschredderter Form landen, in Plastik verpackt. Nicht nur die Aktivisten, auch Umweltexperten warnen vor unkalkulierbaren Risiken. Sie befürchten, dass Giftstoffe austreten und ins Grundwasser gelangen könnten. Jeder Wissenschaftler kann bestätigen, dass die Flüsse hier so vernetzt sind, dass alles, was reinkommt, in 7 Tagen im großen Fluss, der Severnaya Dvina, sein wird und sich von dort weiter verbreitet. Es wäre das Ende der intakten Natur von Chies, sagt Oksana Koptjeva kopfschüttelnd. Sie ist gerade erst aus dem Protestlager zurückgekehrt, wo sie gemeinsam mit anderen Aktivisten dafür sorgt, dass nicht heimlich an der Baustelle Fakten geschaffen werden. Denn noch fehlen für den Bau der Deponie zahlreiche entscheidende Gutachten. Eine Mehrheit der Bewohner der Regionen Archangelsk und Komi, das haben Umfragen gezeigt, sind gegen den Bau der Müllkippe, die für die Regionalverwaltung allerdings prioritären Charakter hat. Mit dem Geld aus Moskau, heißt es dort, ließen sich viele wichtige Infrastruktur- und Sozialprojekte umsetzen. Für Geld die Familie vergiften? Die Frage auf dem Plakat beantwortet Irina Tschekova von der Partei Gerechtes Russland. Weder irgendwelche Geschenke noch Bauten oder Renovierungen ändern etwas. Die Leute sind gegen die Moskauer Deponie und neue Lagerstätten. Unsere Position bleibt, wie sie ist, unverändert. Der hohe Norden dürfe nicht zur Müllhalde werden. Was es endlich brauche, seien echte Müllreformen. Und, wie Maria Petrova der Menge zuruft, ein Umdenken. Jeder müsse bei sich selbst anfangen und Müll, vor allem Plastik, am besten gleich von vornherein vermeiden.
1978 wurde aus deutscher Sicht Geschichte beim Thema Raumfahrt geschrieben. Der Kosmonaut und damalige DDR-Bürger Sigmund Jähn flog als erster Deutscher ins All und wurde damit zum Volkshelden. Und Sigmund Jähn ist jetzt mit 82 Jahren gestorben. Jörg Poppendiek.
Der DDR-Kosmonaut Jähn war der erste von bislang 11 Deutschen im Weltraum. Er ist bereits am Samstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Das hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt bekannt gegeben. Deren Vorstandsvorsitzende Ehrenfreund würdigte Jähn als einen weltweit anerkannten Kosmonauten, Wissenschaftler und Ingenieur. Jähn war mit der Rakete Soyuz 31 im August 1978 vom Raumfahrtzentrum Baikonur aus gestartet. Gemeinsam mit einem sowjetischen Kosmonauten war er fast 8 Tage im All. Der Kosmonaut war in der DDR ein Volksheld und unglaublich beliebt.
In jedem Land der Welt, ob das nun Amerika ist oder Russland oder die DDR oder auch der Bundesrepublik, wird die Raumfahrt auch politisch genutzt. In der DDR vielleicht besonders. Aber ich kann doch nicht heute sagen, das war alles gegen meinen Willen. Das wäre doch unehrlich.
Nach der Wende wurde er zunächst arbeitslos. Später hat er beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gearbeitet und unter anderem europäische Astronauten ausgebildet. Zuletzt lebte er im brandenburgischen Strausberg bei Berlin.
Ein kurzer Nachruf auf Sigmund Jähn, den ersten Deutschen im All. Hinzufügen möchten wir noch eine Info in eigener Sache, besser gesagt eine Bilanz, denn heute konnten wir hier im Kölner Funkhaus Hörerinnen und Hörer zum Tag der offenen Tür begrüßen. Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue zog folgendes Fazit.
Insgesamt 3.500 Besucher, das ist wirklich ein großes Kompliment für uns, da sind wir sehr dankbar. Ja, wenn ich überlege, auf was mich die Menschen angesprochen haben, muss ich sagen, zum einen wahnsinnig viel Interesse, wie wir arbeiten. Also wie kommen wir zu unseren Themen, wie sieht die Technik aus, wie sieht es im Hörspielstudio aus, in einem Nachrichtenstudio. Wir hatten ein gläsernes Studio eingerichtet, die Arbeit unserer Korrespondenten dargestellt. Also ein riesengroßes Informationsbedürfnis, wie wir vom Deutschlandradio arbeiten. Die Kritik, die ich am häufigsten gehört habe, war, lieber Intendant, schaff die Verkehrsnachrichten am Vormittag ab.
Nehmen wir das mal so zur Kenntnis. Jetzt kommt aber noch etwas, was unverzichtbar ist, nämlich die Presseschau mit Marco Langer.
Ja, nach dem Klimakabinett ist vor dem Klimagipfel und dazwischen werden die Pläne der Bundesregierung häufig kritisiert und seltener gelobt. Die Augsburger Allgemeine hat die letzten Tage so gesehen. Natürlich ist Politik immer ein Abwägen von Möglichkeiten und das bedeutet eben auch, so Gegensätzliches wie Umweltschutz, Wohlstand und den Zusammenhalt der Gesellschaft unter einen Hut zu bekommen. Doch wer selbst von einer Menschheitsaufgabe spricht, gleichzeitig aber nur eine ängstliche Politik der Trippelschritte verfolgt, die niemandem wehtun soll, der darf sich über Verdrossenheit nicht wundern. Die Tageszeitung Die Welt äußert Verständnis. Ansatzweise. Wenn Vizekanzler Olaf Scholz erklärt, er sei Fridays for Future dankbar, dass durch ihre Demonstrationen endlich einiges auf den Weg gebracht werden konnte, offenbart sich die Tristesse des Regierungshandelns. In den vergangenen Jahren ist der Gestaltungsanspruch der Koalition auf ein bräsiges Aufsichtfahren geschrumpft. Dass die Grünen sich umgehend an die Seite der Demonstranten gestellt haben, findet die Süddeutsche Zeitung nachvollziehbar. Das Blatt fragt sich zugleich, wie nach der Kanzlerschaft Angela Merkels eine Regierung zustande kommen soll. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass eine noch größere Koalition aus Union, SPD und Grünen nötig wird, um eine weitere Spaltung der Gesellschaft zu überbrücken. Und der Mannheimer Morgen ergänzt, was genau die Grünen in den nächsten Wochen den unzufriedenen Aktivisten Rechnung tragen wollen, um sie nicht zu verprellen, und wie genau sie mehr Klimaschutz erreichen möchten, ohne die Bürger mit neuen Zumutungen zu verschrecken, ist offen. Damit ist auch das Dilemma beschrieben, in dem die Partei nun steckt. Und dann war ja dann noch die Schlagzeile einer großen Sonntagszeitung, dass sich die Bundeskanzlerin und die Verteidigungsministerin fast zeitgleich nicht gemeinsam, sondern in zwei Flugzeugen in die USA aufmachten. Dazu schreibt die Frankfurter Rundschau, wie soll die Klimawende in Deutschland gelingen, wenn es Beamte im Kanzleramt nicht schaffen, zwei Regierungsflüge mit nicht einmal einer Handvoll Kabinettsmitgliedern zusammenzulegen. Aus dem Kanzleramt hieß es, man habe die Sache verpennt. Offenbar begreift der Apparat immer noch nicht, was die Klimastunde geschlagen hat. An die Regierungsflieger wird die Neue Osnabrücker Zeitung nicht gedacht haben. Sie findet es aber nicht zielführend, Kreuzfahrer oder Mallorca-Urlauber als Klimakiller zu diffamieren oder antikapitalistische Parolen zu rufen. Im Gegenteil, die Lösung der Klimakrise liegt im Technologiesprung und in einem grünen Wirtschaftswachstum. um fossilen Zeitalter zu entkommen. China investiert in E-Autos, Japan baut Wasserstoffbusse und hiesige Schiffsbauer forschen an klimaneutralen Antrieben. Viel ist bereits in Bewegung, mehr Mut und Tempo täten auch Deutschland gut.
Die Presseschau mit Marco Langer. Vielen Dank. Bei uns folgt das Sportgespräch. Matthias Friebe spricht mit der Leichtathletin Gesa Felicitas Krause im Vorfeld der Leichtathletik-WM in Doha. Und das war es mit unserem Journal fast vor Mitternacht. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen.